Deutschlandfunk. Der Tag.
Frankreich steht eine Rentenreform bevor, also zumindest plant das Präsident Macron. Viele Bürgerinnen und Bürger finden das Ganze aber wenig überzeugend und gehen deshalb auf die Straße.
Ich arbeite in einem Altenheim, viel Nachtarbeit. Diese Belastung wird heute bei der Rente berücksichtigt. Es ist längst nicht sicher, dass das neue System das auch tut.
Ein bisschen redundant auch das Ganze, meint unser Korrespondent Jürgen König.
Im Grunde genommen ist das, was wir jetzt erleben, 2019, genau die gleiche Debatte, teilweise bis in die Wortwahl hinein, die 1995 geführt wurde. Mhm. Bei dieser damaligen großen Demonstration, da ging es ja auch um die Abschaffung dieser Spezialrentensysteme. Es war genau das Gleiche, woraus man einfach auch den Schluss ziehen könnte, dass Frankreich jetzt in den letzten 24 Jahren, was dieses Thema Rente angeht, keinen Schritt weitergekommen ist. Die Schulden sind immer weiter gewachsen, aber strukturell, ob das gerecht ist, wie man damit umgeht und so weiter, da ist nichts passiert. Es gibt auch keine Debatte dazu, keine öffentliche.
Wir dröseln gleich auf, was da passiert und fragen, ob wir Deutschen tatsächlich neidisch sein können auf so viel gemeinschaftliches Demonstrieren. Außerdem beschäftigt uns ein Mordfall in Berlin, der jetzt knapp 3 Monate später das deutsch-russische Verhältnis belastet. Viele fühlen sich da an den Giftmord an Sergei Skripal in Großbritannien erinnert. Auch das ein Thema heute in der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! In Paris ist es am Nachmittag zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Randalierenden gekommen. Letztere machen sich heute den Generalstreik zunutze, um Stunk zu machen. Dabei geht es eigentlich um handfeste sozialpolitische Reformen, von denen einige Menschen Nachteile befürchten. Und deshalb haben die Gewerkschaften zum Widerstand aufgerufen, deshalb also auch dieser Generalstreik. Diese Reformen, davon könnten allerdings auch einige Menschen profitieren, meint unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König. Warum, das erklärt er gleich. Zunächst wollte ich aber von ihm wissen, ob denn tatsächlich alles stillsteht bei diesem Generalstreik. Und kleine Entschuldigung vorweg, es ploppt ein bisschen.
Also bei der Eisenbahn fährt einer von 10 Zügen. Also umgekehrt, 9 Züge stehen wirklich still. In Paris stehen sehr, sehr viele Metrolinien still. Auch in allen anderen großen Städten des Landes ist der Nahverkehr sehr eingeschränkt. Also ich glaube schon, nur die wenigsten Leute können heute halbwegs berechenbar zur Arbeit kommen und mindestens so wichtig, wieder zurückkommen. Mhm. Fast die Hälfte aller Schulen sind geschlossen. Es streiken auch die Lehrer, die Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte, Rechtsanwälte, Polizisten, Feuerwehrleute. Die Air France hat 1/3 ihrer Flüge gestrichen. In den Raffinerien wird gestreikt, in den Kraftwerken, auch bei der Müllabfuhr. Also das ist schon ziemlich umfassend, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube schon, heute steht ziemlich viel in Frankreich sehr still.
Und vor allem, wenn schon so viel stillsteht, dann können die anderen, die sich eigentlich bewegen wollen würden, ja auch nicht mehr unbedingt allzu viel machen.
Also so ist es.
Sorgt man dann auch für Stillstand. Dieser Protest da, der richtet sich jetzt ja, so heißt es immer wieder, vor allem gegen die Rentenreform, die Macron umsetzen möchte. Was genau möchte der denn eigentlich ändern?
Also das Hauptziel ist es, diese seit Jahrzehnten existierenden insgesamt 42 Sonderrentensysteme für einzelne Berufsgruppen, die sollen abgeschafft werden. Mhm. Die wurden großenteils vor Jahrzehnten eingeführt, um bestimmte Härten im Berufsleben mancher Branchen eben durch Privilegien auszugleichen. Also zum Beispiel im Dampflok-Zeitalter. Da hat man das bei der Eisenbahn eingeführt, hat gesagt, eure Arbeit ist knochenhart, dafür geht ihr früher in Rente, bekommt auch eine relativ hohe Rente. So, nun haben die Zeiten sich geändert. An diesen Privilegien aber wurde nichts geändert. Bei der Eisenbahn, also der Staatsbahn SNCF, geht man im Schnitt mit 56,9 Jahren. Lokführer können schon mit 52 in Rente gehen. Normalerweise geht man in Frankreich mit 62 in Rente. Und das bei der Bahn mit einer monatlichen Durchschnittsrente von 2.636 Euro. Das sind 400 Euro mehr, als ein französischer Beamter im Schnitt bekommt. Das ist die Grundlage. Dagegen will Macron eben ein einheitliches Rentensystem einführen, ein Punktesystem mit gleichen Bedingungen für alle. Das heißt, jeder eingezahlte Euro soll künftig zur Rente beitragen. Das jetzige System orientiert sich immer noch an Beitragsjahren. Danach werden dann Rentenrechte erst ab bestimmten Stufen überhaupt erworben. Und, auch das muss man noch sagen, ist wirklich eine komplexe Materie, dieses Punktesystem wird natürlich eingeführt, auch mit Blick darauf, dass ja längst nicht mehr so viele wie früher nur eine Stelle haben und die dann bis zur Rente behalten, sondern dass eben ja, Jobs sich aneinander reihen, dann kommt eine Anstellung, eine Festanstellung, dann wieder nicht, wieder ein Job. Also das sind ganz andere Berufsbiografien und die sollen eben mit diesem Punktesystem trotzdem zu einer guten Rente führen. Das ist die Idee.
Klingt aber auch so ein bisschen wie sozialpolitisch Vorteile abschaffen.
Absolut. Und das ist genau das, was die Bevölkerung ja auch so erbost. Hm. Das ist ja genau das, was die Bevölkerung so erbost. Nun muss man dazu sagen, dass die Regierung dazu doch noch ein Argument aufwarten kann, nämlich, dass dieses bestehende System der Sonderrenten absolut nicht mehr zu bezahlen ist, sagt die Regierung. Ob das stimmt, kann ich nicht wirklich beurteilen. Die Zahlen finde ich allerdings schon faszinierend. Man muss sehen, die allermeisten dieser Sonderrentensysteme finanzieren sich nicht durch sich selbst. Bei der Bahn zum Beispiel decken Arbeitgeber, Arbeitnehmerbeiträge nur rund ein Drittel der Kosten. Der Staat schießt jährlich rund 3 Milliarden Euro zu, allein bei der Bahn. Insgesamt sind es 8 Milliarden Euro jährlich für diese Sonderrentensysteme. Hinzu kommt, die Franzosen leben im Durchschnitt inzwischen 14 Jahre länger als in den 50er Jahren, als man diese Systeme sich ausgedacht hat. Das heißt, die Kosten werden immer weiter steigen. Und da sagt die Regierung, es ist überfällig, dass dagegen gesteuert wird. Und das heißt natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen oder deine Bemerkung, klar, am Ende läuft es wirklich darauf hinaus, die Renten werden durchweg sinken, wozu zu sagen ist, dass das Rentenniveau in Frankreich sehr hoch ist und man wird länger arbeiten müssen. Das ist so. Und es kommt übrigens noch, ein anderes Argument hinzu, die Gerechtigkeit. Aha. Denn es sind nicht wenige Franzosen, die sagen, meine Güte, 8 Milliarden Euro, damit ein Lokführer mit 52 in Rente gehen kann, zum Beispiel, das finde ich aber ungerecht. Auch diese Stimmung, also es ist noch nicht so weit, dass jetzt auf diesen Straßen bei den großen Demonstrationszügen auch Bürgergruppen sozusagen gegeneinander demonstrieren. Das nicht. Es ist schon ein Einheitsbild, alle gemeinsam gegen Macron. Aber trotzdem gibt es da schon, wie nennt man das, Friktionen in der Gesellschaft, die doch bemerkenswert sind.
Steckt denn dann in diesen Protesten auch so ein bisschen was wie eine Grundsatzkritik, auch eine Art Systemkritik gegen meinetwegen etwas, das man als neoliberale Tendenz oder Ähnliches begreift?
Ja, absolut. Also das ist, viele haben Rechnungen offen, die gehen genau in diese Richtung. Also so nach dem Motto, uns passt die ganze Linie nicht. Das hat auch einen offenen Brief von Künstlern, Intellektuellen gegeben, wo genau diese Begriffe auch benutzt werden. Man protestiere gegen den neoliberalen und autoritären Stil, beide Begriffe zitiert, von Emmanuel Macron. Also das gibt's schon auch. Es sind auch die berühmt-berüchtigten Casseurs, die, sagen wir mal, gewalttätigen Demonstranten in Paris wohl angekommen. Die Polizei rechnet mit 1.000 von ihnen. Die nutzen wiederum diese Demonstrationszüge, um sich ja auszutoben. Das tun sie immer. Eine reisende Gruppe ist das. Also da hat jeder schon auch andere Interessen. Die politischen Parteien suchen ihr Bestes draus zu holen. Marine Le Pen propagiert seit Tagen die Rente mit 60, weil sie weiß, dass das beim Volk gut ankommt. Und weil sie sich damit Chancen ausmalt für eine zukünftige Präsidentschaftskandidatur 2022. Also da ist jeder schon auch so mit eigenen Motiven dabei. Aber es haben eben auch die Streikenden, die Demonstrierenden heute schon auch handfeste Gründe, auch wirklich gegen diese Rentenreform zu demonstrieren. Aber die zähle ich jetzt nicht alle einzeln auf. Außer du fragst mich danach, weil sonst rede ich nochmal wieder 20 Minuten am Stück.
Ich glaube, wir müssen uns die nicht en Detail tatsächlich alle angucken. Aber wenn jetzt tatsächlich eine gewisse Systemkritik auch in diesen Protesten steht, stellt sich mir die Frage, inwieweit es da dann vielleicht auch nochmal Überschneidungen mit dem gibt, was die Gelbwesten wollen.
Wirkliche Überschneidungen nicht. Zum einen ist die Gelbwestenbewegung doch ein bisschen oder auch ein bisschen sehr abgeflaut. Das hat sich zum Jahrestag sozusagen schon gezeigt. Der große Unterschied jetzt ist, dass dieser heutige, wie es heißt, nationale Aktionstag von den Gewerkschaften organisiert wurde, richtig organisiert wurde. Solche in diesem Stil organisierten Demonstrationen hat es bei der Gelbwestenbewegung nie gegeben. Das waren immer so im Internet getroffene Verabredungen, kommt alle dann und dann da und dahin und da tauchten dann plötzlich völlig überraschend 6.000 Menschen auf den Champs-Élysées auf oder so. Es haben jetzt Vertreter der Gelbwestenbewegung sich an die Gewerkschaften gewandt, haben gesagt, wir würden da gern mitmachen. Das haben die Gewerkschaften auch mit großer Freude angenommen, also das, weil es das erste Mal ist, dass es einen solchen Zusammenschluss, wenn man das schon so nennen kann, zwischen der Gelbwestenbewegung und den Gewerkschaften zum Beispiel oder überhaupt mit anderen gesellschaftlichen Institutionen. Das passiert jetzt zum ersten Mal. Bis jetzt ist davon noch nicht so sehr viel zu sehen, wenn ich jetzt hier mir die Fernsehbilder aus dem ganzen Land anschaue. Also das ist alles noch sehr moderat. Aber die großen Züge beginnen noch erst um 13 oder 15 Uhr. Das kann also alles noch kommen.
Zusammenschluss finde ich ein ganz spannendes Wort, spannender Hinweis, weil heute Morgen in der Besprechung hat die Online-Redaktion mir mitgegeben, dass in den sozialen Netzwerken unsere Deutschlandfunk-NutzerInnen viel darüber diskutieren, dass sie ja so ein bisschen neidisch auch nach Frankreich gucken, weil dort eben so viele für eine Sache mobilisiert werden können, gemeinsam für Interessen eintreten. Das wünschen sich viele eben auch für hier, für Deutschland. Ich habe mich in dem Zusammenhang dann aber gefragt, ob das nicht vielleicht diesen französischen Zusammenhalt auch ein bisschen überhöht. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt. Also zunächst kann ich mir schon vorstellen, dass da viele neidisch auf dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in Frankreich gucken. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gibt es auch in der Tat. Ich glaube allerdings auch, wie du, dass es tatsächlich gerade aus deutscher Sicht gerne überhöht wird, dass auch in Frankreich das gerne höher wertgeschätzt wird, als es tatsächlich ist. Denn man darf nicht übersehen, dass gerade bei solchen Demonstrationen wie heute ganz viele Gruppen, auch Einzelpersonen, aber in der Regel Gruppen, kleine, mittlere, große Gruppen auf die Straße gehen, um eigentlich ihre eigenen Interessen, ihre eigenen beinharten Interessen zu vertreten. Und ihre eigenen Interessen einfach beinhart zu vertreten. Die Französinnen und Franzosen, die eine Arbeit haben, sind da sehr, sehr gut abgesichert. Und das ganze Rentensystem ist so ausgelegt, dass diese gute Absicherung relativ üppig ins Rentenalter transferiert wird. Daran will Macron etwas ändern. Das heißt auch, eben wie schon gesagt, dass die Renten sinken werden. Das heißt aber jetzt auch, dass wer keine Stelle hat, wirklich in super prekären Verhältnissen lebt und das Geld nicht dafür da ist, um daran wirklich etwas zu ändern. Denn diese 8 Milliarden, die jetzt für die Rentenzahlung an zum Beispiel die Bahn, die Rentner der Bahn oder der Pariser Verkehrsbetriebe gezahlt werden, könnte man ja auch für andere Zwecke ausgeben, was auch viele Sozialverbände zum Beispiel verlangen. Also das ist schon die Einheit, die da gerne sich durch diese großen Menschenmassen optisch vermittelt, ist doch, glaube ich, auch eine tönerne, sagen wir es mal so.
Es gibt so Nachrichten, die entfalten ihre Wirkung erst nach einigen Tagen, Wochen oder auch Monaten, wenn die Zusammenhänge etwas klarer werden. Und so ist das geschehen bei einem Mord im Sommer im Tiergarten in Berlin. Dort wurde ein Mann erschossen. Und all das führt jetzt dazu, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland belastet werden.
In den bilateralen Beziehungen ist es natürlich schon ein Ereignis, dass wir eben von Russland leider keine aktive Hilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls bekommen haben.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel. Deutschland hat gestern zwei russische Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen, weil Russland eben nicht mitarbeitet bei der Aufklärung. Und der Verdacht hinter all dem, das Ganze, dieser Mord, könnte auf Befehl von Moskau geschehen sein. Was darauf hindeutet, das erklärt unser Sicherheitskorrespondent Markus Pindur gleich. Erstmal habe ich ihn aber gebeten zu erklären, was denn da im Tiergarten eigentlich genau passiert ist.
Also da ist ein Mann von hinten an einen anderen Mann herangefahren und der hat ihn von hinten angeschossen. Dann ist er an ihn herangegangen und hat ihn dem Liegenden zweimal in den Kopf geschossen. Und das zeugt von großer Kaltblütigkeit und es weist eben hin, dieses Vorgehen auf einen Profi. Killer. Und das war von Anfang an schon klar. Jetzt war es aber nicht klar, was die Motive sein könnten, was das überhaupt sein könnte. Aber der Täter wurde relativ schnell gefasst. Er wurde von mehreren Jugendlichen beobachtet, wie er einen knappen Kilometer weiter in der Spree sein Fahrrad und seine Tatwaffe entsorgen wollte und sich in einem Gebüsch umziehen wollte. Und dann ist er kurz nach der Tat also gefasst worden.
Und wie sind die Ermittelnden jetzt darauf gekommen, dass das Ganze ein russischer Auftragsmord gewesen sein könnte?
Also schon am Anfang gab es viele Indizien, die darauf hinwiesen, dass es da eine Verbindung Richtung Russland gibt. Also die Investigativ-Website Bellingcat kam mit Informationen raus, die relativ schnell auf einen staatlichen Auftraggeber schließen ließen. Mhm. Das Opfer, ein Georgier, hatte im Zweiten Tschetschenienkrieg gegen die russischen Streitkräfte gekämpft, später in Georgien und der Ukraine gegen russische Interessen gearbeitet, wie es heißt. Er wird von Russland als Terrorist eingestuft. Er hatte sich nach Georgien geflüchtet, ist dort aber bereits einem Anschlag zum Opfer gefallen und kam dann mit seiner Familie nach Deutschland.
Jetzt hat ja der Generalbundesanwalt diese Ermittlungen an sich gezogen, um das Ganze genauer aufzuklären. Was heißt denn das eigentlich genau?
Also das heißt zunächst einmal, dass da ganz klare, relativ klare Hinweise vorliegen müssen, die tatsächlich darauf hindeuten, dass es sich um ein Verbrechen einer fremden Macht auf deutschem Boden handelt. Und da gibt es viele Hinweise, wie zum Beispiel der Pass des Täters. Das ist ganz interessant. Es handelt sich um einen wirklichen, authentischen russischen Pass. Nun kommt's aber. Die Identität, die in diesen Pass gedruckt ist, ist nachweislich eine falsche. Die Identität des Täters, darauf ist Bellingcat gekommen, ist in der russischen Datenbank gesperrt und nicht einsehbar. Der Arbeitgeber, der angebliche Arbeitgeber des mutmaßlichen Täters, weiß von diesem angeblichen Arbeitnehmer nichts. Und die Telefonnummern, von denen er aus operiert hat, die er angegeben hat, werden des Öfteren vom russischen Verteidigungsministerium genutzt.
Das heißt also, man geht hier jetzt wahrscheinlich davon aus, dass dieser Mann von Russland mit einer neuen Identität bzw. einem neuen offiziellen Pass ausgestattet wurde.
Das ist offenbar der Fall, soweit wir das beurteilen können. Und dann kommt noch hinzu, dass die deutschen Behörden, wie es in einem solchen Fall üblich ist, die russischen Behörden gebeten haben, sie ermitteln zu lassen im Umfeld des mutmaßlichen Täters in Russland. Aber das wurde immer wieder verzögert, abgelehnt, dilatorisch behandelt, wie es in der Pressemitteilung des Außenministeriums hieß. Also die russischen Behörden waren in der Hinsicht überhaupt nicht hilfreich. Und das hat Bundeskanzlerin Merkel auch schon moniert.
Die politische Reaktion, die Deutschland jetzt ja zieht, ist, dass zwei Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen wurden, zwei russische. Das ist aber erstmal sozusagen Reaktion auf unterster diplomatischer Eskalationsebene, oder?
Es ist nicht ganz die unterste Ebene. Also die unterste Ebene wäre sicherlich schriftlicher Notenaustausch. Aber das ist schon, sag ich mal, ein relativ deutliches Signal. Wir müssen einfach auch im Kopf behalten, es handelt sich hier wirklich um einen schwerwiegenden Vorgang. Wenn das sich so bewahrheitet, dann ist das ein Auftragsmord, ein Akt staatlichen Terrorismus von Russland ausgehend auf deutschem Boden. Das kann sich kein Staat der Welt gefallen lassen. Und ich vermute auch, dass das ein bisschen auch ein Test auf die deutsche Willenskraft ist, sich dagegen auch zur Wehr zu setzen.
Wie meinst du das?
Nun ja, wir befinden uns ja in einem Konflikt mit Russland auf verschiedenen Ebenen, auf den verschiedensten Ebenen. Mit Russland ist ein kompliziertes Verhältnis. Es ist einerseits durch Kooperation zum Beispiel beim Gasimport gekennzeichnet, andererseits aber dadurch, dass Russland sich nicht, sag ich mal, freundlich gegenüber anderen EU-Staaten verhält. Wir haben noch im Kopf den Fall Skripal. Da haben die britischen Behörden auch sehr schnell reagiert. Und das ist ein Muster, was man nicht zulassen darf.
Aber gleichzeitig muss man ja mit Russland auch zusammenarbeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch auf die Ukraine-Krise gucken, da kannst du dich nicht komplett gegen Russland stellen, sondern musst ja auch irgendwie im Dialog ein Problem lösen. Jedenfalls ist es das, was Heiko Maas, der Außenminister, immer wieder betont. Also Diplomatie heißt miteinander reden.
Auf jeden Fall. Aber an Gesprächsangeboten mangelt es ja nicht. Es mangelt nur an der Bereitschaft Russlands zu kooperieren. Und das Problem sehen wir gerade in der Ostukraine jetzt seit mehreren Jahren. Es gibt diese ständigen Gesprächsrunden und es kommt dann im Endeffekt immer relativ wenig dabei raus. Es ist mittlerweile bekannt, dass die sogenannten Rebellen unterstützt werden aus Russland, dass auch russische Soldaten in der Ostukraine selbst waren. Das ist mittlerweile alles bewiesen und belegt. Also an der Kooperation mangelt es nicht an den Gesprächsangeboten. Ich glaube, dass die Europäer sehr froh wären, wenn sie mit Russland wieder auf eine kooperativere Ebene kämen.
Und doch sehen wir eben solche Fälle wie den Fall Skripal. Du hast ihn angesprochen, jetzt der Tiergarten-Moment. Hast du denn das Gefühl, dass das jetzt tatsächlich das Potenzial hat, irgendwas nachhaltig zu ändern? Weil meinem Gefühl nach, der Fall Skripal, da wurden zwar auch ein paar Botschaftsmitarbeiter ausgewiesen, aber dann hat sich das doch alles relativ schnell wieder eingependelt.
Das ist richtig. Man muss mit Russland irgendwie umgehen. Man tut es auch. Aber nach dem Fall Skripal haben sich zum Beispiel 15 europäische Länder zusammengetan und haben mehrere Dutzend russische Diplomaten ausgewiesen. Das war schon eine größere Reaktion und das war auch ein politisches Signal an Russland. Schaut her, wir halten in diesem Fall zusammen. Deutschland hat damals übrigens auch 4 Diplomaten ausgewiesen. Insofern, da ist noch Spielraum nach oben, glaube ich. Aber das Signal muss schon da sein, dass man sich in dieser hybriden Konkurrenzsituation, die auf allen Ebenen derzeit von Russland ausgetestet wird, dass man da auch, ich sag mal, Selbstbewusstsein zeigt und sich nicht alles gefallen lässt.
Weil wer sich nicht wehrt, quasi provoziert, dass Russland noch mehr machen könnte?
Ich glaube, dass tatsächlich, ich habe das ja eben schon gesagt, dass die russische Regierung auch ein wenig austestet, was man machen kann und was nicht. Offene Gesellschaften, so wie unsere, sind natürlich durchlässig. Und die sozialen Medien sind noch durchlässiger. Und auf diesem Feld versucht Russland alles Mögliche, dass es so weit gehen würde, auch Auftragsmorde auf europäischem Boden, auf dem Boden der EU zu begehen. Das ist schon ziemlich erschreckend insgesamt. Aber das ist leider die derzeitige Realität mit Russland. Wir wären alle froh, wenn sich das wieder ändern würde. Schauen wir mal, was daraus wird.
Schwierige diplomatische Situation, also das können wir, glaube ich, festhalten. Und was wir vielleicht auch festhalten müssen, wir haben jetzt den Fall Skripal gesehen, jetzt den Tiergartenfall. Also wer Russland verärgert als russischer Bürger oder Bürger der ehemaligen Sowjetunion, der kann sich auch im Ausland seines Lebens nicht richtig sicher sein.
Das ist in der Tat so und das belegen diese Fälle, der Tiergartenmord und das belegt auch der Fall Skripal. Das ist wirklich beunruhigend.
Der Tag am 5. Dezember 2019. Morgen ist nicht nur Nikolaus und unsere Redaktionsweihnachtsfeier, morgen beginnt auch der SPD-Parteitag, wo es dann ja ausführlich um die Frage GroKo, ja, nein, vielleicht gehen wird und natürlich auch um die Frage, ob Esken und Walter Borjans jetzt tatsächlich Parteivorsitzende werden.
Der Ausstieg aus der Großen Koalition ist kein Selbstzweck, aber es wird auch niemand erwarten können, dass man heute eine Entscheidung trifft oder morgen eine Entscheidung trifft, dass man ohne Wenn und Aber in einer Koalition bleibt, in der eine Menge Fragen offen sind und eine Menge Fragen geklärt werden müssen. Es geht nach den Inhalten und es geht nicht nach der Frage, ob ja oder ob nein.
An dieser Stelle übernimmt morgen Philipp und ich wage einfach jetzt mal ohne Absprache mit ihm die These, dass er sich morgen umfangreich damit auseinandersetzen wird. Deutschlandfunk, der Tag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören und tschüss.